so die trümmeligen Symptome, das Kopfweh, so ein Druck im Kopf. Ich bin eigentlich nicht mehr gesprächsfähig. Ich brauche mega viel Ruhe. Es wird mir schnell zu laut. Ich verträge den Lärm nicht mehr. Mhm. Das sind so die Symptome, die ich hatte. Mhm. Das ist sehr unangenehm. Und du merkst einfach, es limitiert dich in dem, wie du vorher gemacht hast. Ich bin von 120% leistungsfähig irgendwie noch auf 40%, 50% Leistungsfähigkeit runtergesackt.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Er ist ein leidenschaftlicher Mensch, ein Machertyp. Als Kind ein richtiger Sunnyboy und er merkt schnell, was er anpackt, das gelingt ihm. Der Simon Lämmle steht lang auf der Sonnenseite vom Leben. Er ist Musiker, arbeitet in einer Kirche, gründet mit seiner Frau eine Familie. Sie bekommen 5 Kinder. Alles scheint zu klappen. Er überwindet seine Ängste. Von außen hat Menge gestaunt. Wenn man am Simon Lämmle sein Leben angeschaut hat, dann hat man können beeindruckt sein. Und gleich ist der Machertyp irgendwann an seine Grenzen gekommen. Er ist umgekehrt im Leben. Und das nicht nur einmal. Burnout, Midlife-Krise, die Ehe vor dem Ende und der Körper, der total nicht mehr mag. Der Simon Lämmle hinterfragt sich, hat unglaublich viele Fragen und verändert sich. Heute geht es ruhig zu und her in seinem Leben. Unspektakulär. Und genau so gefällt es ihm. Ich freue mich, dass wir mit dem Simon Lämmle zurückschauen können und auch hören können, was denn genau der Wandel bewirkt hat. Von diesen dunklen Stunden, die er drin war. Mit ihm kann man gut über so Schweres reden. So habe ich ihn kennengelernt. Mein Name ist Ruth Stutz. So schön sind wir mit dabei.
Herzlich willkommen im Vis-à-vis, Simon. Schön bist du da.
Danke vielmals, Ruth. Ich freue mich.
Hey, das ist ja eben etwas, was dich mega ausmacht, oder kann man sagen, deine Ehrlichkeit, oder dass du so offen und ehrlich über die Sachen redest, gell?
Ja, das ist mir wichtig. Also ich habe erstens kein Geheimnis. Es gibt für mich keinen Grund, zum Geheimnis zu haben. Und ich habe das Herz auf der Zunge, das ist effektiv so. Manchmal fast ein bisschen zu fest, so Oversharing. Dann teile ich ein bisschen zu viel von mir und dann denke ich im Nachhinein, ah, das war jetzt ein bisschen too much information gewesen, aber grundsätzlich finde ich das auch mega spannend. Wenn man einen ehrlichen Austausch hat, dann kommt man einfach in die Tiefe und lernt einander mega gut kennen.
Mm. Manchmal ist es fast ein bisschen befordernd vielleicht für die Leute, oder?
Wenn's das stimmt, also ich bin schon viel besser geworden. Also früher, in meiner, als ich geheiratet habe mit 20 und mit der Lea dann zusammen so in Gespräch war mit Freunden, das war dann zum Teil wirklich recht überfordernd für alle Beteiligten. Da habe ich natürlich schon ein bisschen zugelegt. Mm-hmm. Mit 45. Ein bisschen eingemitteter.
Was ist denn, also weißt du, wieso machst du das? Wieso hast du nicht das Gefühl, du musst wie etwas darstellen? Das hat mich auch so ein bisschen, oder? Dass man will wie irgendjemand sein. Und wenn man so zugibt, was man alles für Mängel hat, dann ist ja das überhaupt nicht mehr, oder?
Ja, man könnte es vielleicht so sehen. So habe ich das gar noch nie gesehen, weil so bin ich total nicht. Also ich versuche nichts darzustellen, wo ich nicht bin. Aber auf die andere Seite kannst du eben auch durch dem, dass du dich sehr viel Blössung ist. Das kann eben auch faszinierend sein für die Leute, oder? Wenn du so in die Abgründe von deiner Seele einblicken lässt, das kann auch etwas sein, was dann die Leute fasziniert und dann irgendwie, die Leute packt und, also es kann, das hat dann auch, vielleicht eine Motivation, die nicht nur koscher ist. Mhm. Wie wenn man sich jetzt gut darstellt.
Mhm. Da merke ich schon, dass du einer bist, der viel hinterfragt. Ich habe ein Interview von dir gehört, auf LiveNet, und dort sagst du gerade am Anfang oder ziemlich bald, du hättest ja sehr viele Schwächen. Mhm. Das finde ich mega spannend. Sag mal, was hast du denn für Schwächen? Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn du so vor mir hockst, habe ich das Gefühl. So ja. Sympathisch. Ja. Das Leben im Griff, komm schon.
Nein, das stimmt nicht. Ich habe es überhaupt nicht im Griff, das Leben. Und ich bin einfach sehr ein emotionaler Typ. Ich bin sehr sensibel. Und habe darum auch mit meinen Emotionen halt oft ein bisschen zu kämpfen. Das heisst, jetzt zum Beispiel für meine Frau oder meine Familie ist es mit so einem hochemotionalen Typ, der auf beide Seiten mega ausschlägt, also leidenschaftlich ist, kann mitziehen und Freude haben und gleichzeitig wieder auch im Elend sein, überfordert sein. Das ist sicher nicht ganz einfach. Also die all das Gute, wo die Emotionen mitbringt, mit dem bin ich sicher noch nicht voll in der Reife. Also ich habe einfach manchmal das Gefühl, bin ich dort recht unreif. Mhm. Oder ist besser geworden, aber ja. Das ist sicher etwas, wo
aber ist das nicht auch schön? Weißt du, so, das ist doch ein bisschen das Leben. So ein bisschen das voll Spüren vom Schönen und Leben und auch das Tiefe. Also natürlich kann es überfordern, aber es ist doch irgendwie auch das Leben, nicht?
Ja, ich finde es sehr anstrengend.
Okay, auch also, für dich.
Ja, ich finde, mit mir zu leben ist relativ anstrengend. Und etwas, wo ich sehr darunter leide, ist die Unordentlichkeit. Ich bin unordentlich. Und ich finde, das ist wirklich so etwas Mühsames. Ich habe schon 100-mal das angefangen anzuschauen und zu bekämpfen. Und jetzt bin ich auch gerade wieder dran, um der Lea zu sagen, jetzt packe ich das an, die Unordentlichkeit. Weil ich leide selber so unter dem. Also wenn du meinen Computer anschaust, da ist so ein Buff in meinem Computer, in meinen Mails und allem. Mhm. Und ich will das aber nicht, das Buff. Mhm. Und auch daheim, ich kann einfach wirklich, ich schaffe es nicht, Ordnung zu haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, in meinem Herzen ist irgendwie aufgeräumt und in meinen Gedanken auch. Aber es kann ja nicht sein, dass ich äußerlich so ein Puff habe und innerlich aufgeräumt bin. Also von dem her, sehr schnell bin ich innerlich auch nicht so aufgeräumt, dass ich das Gefühl habe.
Okay, verstehe dich sehr gut in dem Punkt. Also aufgewachsen, komm, ich schaue ein bisschen deine Kindheit. Aufgewachsen bist du, ich hätte dich jetzt irgendwo ins Thurgau da, St. Gallen, oder vom Dialekt? Oder?
Ja, Thurgau, in der Nähe von Wiel, Eschlikon bin ich aufgewacht.
Ländlich, schön.
Wachst, ja.
Noch ein bisschen heile Welt.
Mega schön, ich bin wirklich, ich hatte die perfekte Kindheit gehabt. Ich hatte zwei wunderbare Eltern, einen älteren Bruder und Eltern, die mich gefördert haben in der Musik. Ich habe einfach wirklich die perfekte Kindheit gehabt. Was für ein Privileg.
Mega schön, ja, wenn man das sagen kann.
Ja.
So cool. Was dich ausgemacht hat, hast du im Voraus gesagt, du bist so ein Sunny Boy gewesen. Du hast mega viel mit deinem Charme geschafft, erreicht. Was hat das geheissen?
Es hat das geheissen, dass ich jetzt schulisch immer so ein bisschen im Durchschnitt bin, aber jetzt nicht mega Superbrain bin. Aber mit dem Charme kommst du relativ weit. Also ich habe tatsächlich eine Banklehre gemacht, ein bisschen Führung gespult, was überhaupt nicht zu mir passt. Und niemand hat geglaubt, dass ich die Banklehre irgendwie bestehe oder so. Aber dann, du kannst ja dann eben mit dem, wer du bist und mit dem, wie du dich verkaufst, kommst du relativ weit. Und
sogar so ist, in der Bank.
Ja, ja genau. Mhm. Und die Lehrer haben mich immer gern gehabt. Mein Umfeld hat mich gern gehabt und so habe ich in der Schule nicht einmal so extrem müssen brillieren, um gut durch die Schule zu kommen.
Also du warst einfach sehr freundlich gewesen, oder wie?
Ja, liebenswert. Ich glaube, ich war ein liebenswerter Typ gewesen und bin es eigentlich immer noch und ich habe die Menschen gern. Menschen bedeuten mir etwas und das war schon früher noch bei meinen Schulkollegen gewesen. Also ich bin immer gern um Leute herum gewesen. Später in der Jugendzeit auch. Und ich habe es einfach mit den Leuten gut gehabt.
Mega Stärke, oder? Etwas Schönes.
Ja.
Mega cool. Camps und Kirche, oder? Das ist schon mega früh im Leben wichtig geworden. Vor allem die Camps, gell? Also, was hat das geheissen?
Ja, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann sehe ich sowieso drei Sachen. Einerseits, dass ich immer Musik gemacht habe. Ich wollte zwar auch Sport machen, aber mein Vater ist ein wunderbarer Musiker. Sie haben mich dort vor allem gefördert. Und die Camps, die sie mich immer geschickt haben, ich bin ab 5 bin ich immer in so christliche Camps. Die haben mich natürlich extrem geprägt. Also im Herbstcamp, im Sommer, ich bin immer eigentlich in diesen Camps gewesen.
Also was heisst, es sind so Freizeitlager?
Genau, ich bin ins Adonia gegangen.
Das sind so Musiklager?
Musik, ja, ja. Genau so gesagt. Vor allem Musiklager bin ich gegangen, so ein Chor, Gospel News, ist also ein Jugendchor gewesen. Ins Zefi bin ich gegangen, ja, die Zefi-Camps und einfach so überall, wo es eine christliche Freizeit gibt, bin ich dabei gewesen. Genau.
Aber dann ist man natürlich völlig in dieser Blase rein, oder? Und das hast du mega geliebt. Oder was hast du dort denn erlebt, was dir so gefallen hat?
Das ist so ein bisschen, das stimmt, das ist so ein bisschen eine christliche Blase von in diesen Jugendcamps, kann man so sagen, wo einerseits du in deinen Gaben gefördert wirst, eben in diesen Musikcamps, wo ich war. Zuerst habe ich gesungen, dann durfte ich in der Band mitspielen und so. Und dann hast du Tourneen gemacht, zuerst in der Schweiz, hast Konzerte gemacht, dann irgendwie auf Italien oder auf Osteuropa später mit King's Kids und Gospel News. Aha. Und das hat mich natürlich extrem gefördert und auch das habe ich mega lässig gefunden. Wow, ich darf auf eine Osteuropa-Tournee. Das war ein Abenteuer gewesen. Und dann gleichzeitig mit diesen Leuten, die Jesus im Herz hatten und das diesen jungen Leuten und diesen Kindern weitergegeben haben. Das war natürlich ein grosser Teil gewesen, der mich sehr geprägt hat.
Mhm. Und Kirche, bist du immer in Kirche auch am Sonntag mit deiner Familie?
Ja, meine Eltern haben uns immer in die Kirche genommen. Mein Vater war eben ein Organist in der Kirche. Und irgendwann als Teenager haben wir dann mal gesagt, mein Bruder und ich, ja, wir kommen jetzt nicht mehr mit, weil das ist einfach nicht mehr so für die Jugendlichen gewesen dort. Und dann haben meine Eltern, und für das bin ich ihnen so dankbar, die Kraft und den Mut und die Energie gehabt, mit uns in eine Kirche zu gehen, wo sie Jugendliche hatten. Und dort bin ich dann in eine Jugendgruppe reingekommen, wo einfach on fire war, wo erweckt war. Wir haben so eine gute, erweckte Zeit gehabt, in dieser Kirche, wo mich extrem prägt hat.
Was heisst das?
Und auch mich also, vor vielen bewahrt hat.
Also, ja, gerade in dieser Zeit,
das ist die
oder?
Die Zeit, wo du dann so ein bisschen 15, 16 oder vielleicht sogar noch früher, 14 bis 18, wo die anderen in Ausgang sind und Party gemacht haben, haben wir einfach untereinander eine mega coole Zeit gehabt und es hat sich dann, also wir haben auch Party gehabt miteinander, oder Spaghetti Blau, Spielübung. Wir sind unter der Woche zusammengehockt, wir sind am Wochenende zusammengehockt, wir sind am Sonntagnachmittag immer zusammengehockt und wir sind einfach so 20 Jugendliche gewesen, wo einander geliebt haben, wo coole Sachen miteinander erlebt haben, aber wo nicht irgendwie absumpfen sind. Also wir sind, eben, wir haben es mega lustig gehabt, aber es hat es gar nicht gebraucht, dass wir irgendwie den Ausgang und die grossen Ausbrüche gesucht haben. Das heisst, ich bin eigentlich bis 19 bin ich sehr behütet auch aufgewachsen in diesem Umfeld.
Mhm. Und hast du nie das Gefühl gehabt, du verpasst etwas?
Nachher dann schon.
Nachher, okay. Oder?
Nachher hat dann der Göhl ein Lied rausgegeben. Ich hätte noch viel blöder da.
Das hat mich beeinflusst.
Ich habe gedacht, also ich bin dann schon so ein eine kurze Sturm- und Drang-Phase reingekommen. Und das hat damit zu tun gehabt, dass ich eben als Sonnyboy, es ist mir einfach reingelaufen. Mhm. Also die ganze Jugendzeit auch. Und dann auch die Bankzeit, das habe ich dann irgendwie gemacht. Und es ist mir einfach reingelaufen. Und dann habe ich eben das Gefühl gehabt, ich bräuchte den Gott gar nicht.
Mhm.
Und ich hatte eine Freundin gehabt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, also für was brauche ich denn den Gott? Und habe es dann allein probiert. Also ich habe dann wirklich dem Gott abgesagt. Und bin dann auf die Nase geflogen. Tatsächlich. Ich mag mich erinnern, dass ich als 19-jähriger Mann, junger Mann, in eine kleine Depression gehabt bin, weil der Glaube ist bis dorthin so ein starkes Fundament gewesen für mich. Also das hat das eben nicht nur das Umfeld, sondern auch, ich habe ja selber in dem Umfeld mit Gott extrem viel erlebt. Auf diesen Tourneen, aber auch in der Kirche, wo ich war. Und dem abzusagen, zum Schauen, schaffe ich das auch ohne Gott, das hat dann nicht funktioniert.
Mhm. Also wieso hast du das denn gemerkt, dass es nicht funktioniert hat? Weil du so eine Depression bekommen hast?
Ja, mir ist es einfach wirklich, denn ich mag mich erinnern, dass es mir wirklich nicht gut gegangen ist, ein halbes Jahr lang. Oder dann immer schlechter.
Mhm.
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber es ist tatsächlich so gewesen. Und ich bin dann im Jahr 99 aufs Jahr 2000, weiss ich noch, habe ich mich dann einfach wieder entschieden, nein, okay, ich kapituliere, ich kann das nicht allein, ich schaffe es nicht allein. Ich will mein Leben aufs Fundament von Jesus Christus stellen.
Dann hast du das ja auch mega positiv erlebt, oder? Also Chile ist für dich nicht irgendwie schwierig gewesen, sondern du hast das immer sehr positiv erlebt. Oder?
Ich habe Chile geliebt. Ja. Für mich ist Chile wirklich der Ort gewesen, wo ich meine Freunde hatten, wo ich auch Musik machen konnte, wo ich gefördert wurde bei meinen Gaben. Und habe das bis dahin sehr gut erlebt.
Gar nicht so einengend?
Nein, null. Also das war einfach ein grosser Teil von meinem Leben. weil es auch spannend war. Also wir haben als Chile etwas gemacht oder in diesen Jugendfreizeiten, wenn man jetzt das als Teil von der Chile dazu nimmt. Eben, ich han ein mega spannendes Leben gehabt, wenn ich jetzt verglichen habe zu meinen Kollegen, die dann einfach auch schöne Sommerferien hatten. Aber ich habe immer mega viel zu erzählen gehabt, weil ich bin irgendwie in Prag und habe dort...
Immer rumtouren.
Ja, rumtouren, genau.
Ja, voll cool. Aber danach hast du eben die Banklehre gemacht, die eigentlich überhaupt nicht so zu dir gepasst hat. Und sie hast es durchgezogen, muss man dir ja hoch anrechnen, obwohl du ja wirklich gelitten hast. Gell? Und bist ja aber nachher wie entdeckt worden, kann man sagen. Also hast du nachher können... In einer grossen Freikirche in Zürich bist du angestellt worden und dann hat so ein bisschen deine Kirchenkarriere angefangen, gell? Als Worship-Musiker, genau. Oder? Also das ist jemand, der auf der Bühne steht und die Menschen begeistert und Gott arbeitet. Und wenn man so sagt, ja, man ist in der Kirche angestellt, hat man doch das Gefühl, ja, das bist Orgelspieler oder so. Aber das hast du nicht gemacht. Was hast du genau gemacht in dieser Kirche?
Genau, also... Die Chile hat, das Konzept ist, dass man den Leuten in ihrer Sprache begegnet, also in der neuen Sprache, wie sie reden, dass die Predigten so sind, wie sie, dass sie es verstehen, dass sie auch veranschaulichend sind, die Predigten. Sehr aus der Bibel raus, aber sehr praktisch und umsetzbar für den Alltag. Und gleichzeitig ist es auch mega wichtig, dass man lacht. Es gibt Theater, es gibt eben Musik, moderne Musik. Das ist zu dieser Zeit, 2000, sehr etwas Neues gewesen in der Schweiz. Und ich bin dort wie so dazu gestossen und habe das eigentlich auch so in diesem Ausmaß das erste Mal so gesehen, auch in dieser Qualität. Wirklich eine sehr gute Band. Und dann ist die Chile so gewachsen. Und dann hat es Anlässe gegeben im Hallenstadion und überall. Konferenzen. Und ich durfte dort einfach dabei sein. Fast von Anfang an. Und die Musikarbeit mit aufbauen.
Mhm. Also hast du gesungen und Gitarre
gespielt? Und vor allem gesungen. Und wir haben CDs produziert, jedes Jahr eine CD. Und dann haben wir Musicals gemacht. Und das ist einfach wie so ein, also wirklich ein Riesenprivileg, dass ich dort dabei sein durfte. Ich wollte eigentlich Musik studieren, bin aber gleich zu wenig fleissig und zu wenig gut gewesen. Also ich habe die Aufnahmeprüfung an der Jazzschule nicht geschafft. Habe dann mal einen kurzen Schwenker gemacht an eine private Jazzschule und dann aber Hotelboard jede Nacht am Tag in die Schule. Also es war wirklich ein riesen Ghetto dort in meinem Leben. Und dann bin ich so froh gewesen, wo dann der Pastor gekommen ist, der Leo Bigger, und mich entdeckt hat tatsächlich und mich dann angestellt hat als 20-jähriger junger Mann. Und ich durfte dort in die Kirche einsteigen.
Eine Zeit, wo du mega aufgeblüht bist, oder? Wo du deine Talente hast können leben und deine Leidenschaft auch für den Glauben. Nebenbei hast du mit deiner Frau Lea, also du hast sie kennengelernt in der Kirche, eine Familie gegründet und hat irgendwie einfach nur 2 Kinder bekommen. Fünf Kinder bekommen, das heisst vielleicht auch ein bisschen etwas, dass du doch ein bisschen ein extremer Typ bist. Über das würde ich mega gerne nachher noch mit dir reden.
Ja, es sagt auch viel über meine Frau aus. Also ich bin
mega, jetzt, das geht nicht ja allein.
Ja, vor allem, sie hat die Kinder geboren.
Stimmt. Genau, sie hat sicher Beteiligung. Also es ist mega mutig, nicht? Also 5 Kinder.
Ja, es hat sicher mit unseren, es hat schon sehr mit unseren Lebenssätzen zu tun, wo dort noch so gewesen sind, dass mir ist dort mehr, einfach so das normale, das normale Mass war bei mir zu wenig. Mhm. Aber das hat beim Essen angefangen. Ich konnte mehr essen wie alle anderen.
Und hast du gleich nicht zugenommen, oder was?
Ich habe einfach auch mehr Sport gemacht wie alle anderen, oder?
Also immer auch so ein bisschen rausstechen, oder? Nicht einfach normal sein, sondern besonderer sein. Ist es auch das gewesen?
Nein, nicht einmal. Es ist einfach so ein bisschen das, das sehe ich jetzt auch bei meinen Kindern, das hat schon abgefärbt. Einfach so ein bisschen, so, dass das Durchschnittliche ist wie zu wenig. Es muss mehr sein.
Ja.
Genau.
Und jetzt habt ihr ja nicht nur 5 Kinder, das sind ja natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter, ihr habt ja auch noch Tiere und
ja, nicht mehr so viel. Also wir haben Koi-Fisch und ich habe so 2 Pools gebaut für die Fisch und wir haben 2 Hunde, das zeigt, dass es ist immer noch ein bisschen so, wir haben nicht nur einen Hund, wir haben 2 Hunde. Und mit dem innen tun wir uns halt mit dem total überfordern, oder? Ich dachte, zumal ist der Hund da gewesen. Wieso? Wir haben den eigentlich gar nicht wollen. Und doch haben wir ihn dann gehabt. Und wir langen uns dann selber an den Kopf. Wieso ist das so? Mhm. Und gleichzeitig merken wir, wir wollen ihn ja gleich nicht mehr hergeben.
Ja.
Und so ist es auch mit den Kindern. Also wir haben es eigentlich nie überlegt. Es gibt ja dann viele Leute, die sagen, ja, bei 3 Kindern ist fertig, weil sonst müssen wir uns noch ein grösseres Auto kaufen. Und wir haben uns das nie überlegt. Wir haben nie gesagt, ja, das Geld soll nie eine Rolle spielen, wie gross das soll, unsere Familie soll wachsen. Aber jetzt, wo die Kinder, wo die Teenager gross sind und so viel essen, merken wir, wir haben uns einfach auch nichts überlegt. Das war nicht so realistisch gewesen. Ja. Wir, sondern wir haben einfach gesagt, ja, wir machen mal.
Ja.
Also wir sind auch ein bisschen naiv unterwegs. Mhm. Und müssen dann halt auch den Preis ein bisschen dafür zahlen. Und doch, die schöne Seite von unserem Leben ist, dass es einfach wirklich die Fülle ist. Im Negativen wie im Positiven.
Hast du nicht irgendwo, habe ich gelesen, du hättest mal gemalt noch?
Ja, ich so habe einfach, ja, genau. Es ist so gewesen, dass ich eigentlich alle halbe Jahr mein Hobby gewechselt habe, weil es wird mir auch sehr schnell langweilig. Und ich habe wie so 3 Konstanten. Meine Frau, die bleibt die gleich. Mhm. Mein Gott bleibt die gleich. Und Kille, das ist meine Konstante, die ich so ein bisschen definiert habe. Und rundum muss irgendwie alles wechseln, weil sonst wird es mal langweilig. Und so habe ich dort in diesen Jahren von 20 bis irgendwie, würde ich sagen, 35, etwa anderthalb Jahre mein Hobby gewechselt. Und das habe ich dann immer sehr exzessiv gemacht, oder?
Eben das meine ich,
genau. Habe ich gemalt, habe ich wollen wissen, wie hätte Picasso tickt. Und dann habe ich wirklich, bin in einen Malkurs gegangen und habe dann die Villa Seerosen in Hagen gemietet und gesagt, in einem Jahr mache ich da eine Ausstellung. Habe dann exzessiv gemalt und habe dann tatsächlich die Ausstellung gemacht.
Und es ist dir gelungen, oder? Du hast ja auch wieder verkauft.
Genau, und nachher habe ich dann das wie erlebt gehabt, habe das Zeug verkauft und habe gemerkt, gut, mal, das kann ich, und habe wieder alles verschenkt und habe aufgehört malen, instant. Also ich habe dann nie mehr einen Pinsel angelangt.
Krass.
Weil das habe ich dann wie erlebt. Mhm. Und dann ist wie das Nächste gekommen.
Mhm. Aber alles ist dir eigentlich gelungen, oder? Kann man schon sagen. Das ist ja schon noch heftig. Also vieles, was du in die Hand genommen hast, ist wirklich, hat funktioniert.
Ja. Also ich, ja und nein. Also ich würde auch sagen, ich habe viel investiert auch immer. Also es ist nicht so, dass ich mache dann etwas, bin dann sehr fokussiert auf etwas. Und zahle dann auch einen hohen Preis. Also es ist nicht so, dass es dann leicht geht. Ich kann mich dann sehr in etwas vertiefen. Gebe dann alles. Ich gebe 100 oder mehr als 100% für das, was ich gerade drin bin. Mhm. Und das hat auch einen Preis.
Ja.
Und ich bin bereit, den Preis zu zahlen.
Ja.
Von dem, es ist nicht so, nur so leicht, okay, ich mache jetzt kurz das oder das Hobby neu, sondern ich tauche dann in das ein.
Es hat ja aber doch eine Schattenseite gehabt, so ein dass du hast investiert, es ist dir vieles gelungen, aber du sagst, du bist recht unbarmherzig mit anderen.
Das stimmt, ja.
Was heisst denn das?
Ja, ich glaube, es kommt von dort her, dass, weil mir so vieles seit klein auf in die Wiege gelegt worden ist und auch mit der Kindheit, die ich hatte, dass alles so leicht gegangen ist und die Türen wie immer aufgegangen sind, habe ich das Gefühl gehabt, das ist normal. Und habe irgendwie etwas Unbarmherziges in mir gehabt, mit anderen, mit mir selber auch. Ich kann recht hart sein mit mir, ich kann mich recht das Limit bringen, aber auch mit anderen Leuten. Also ein ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel, im Frühjahr, wenn jemand zu Sport kam, dann bin ich auf 180. Ich habe wirklich, also wenn meine Frau zu Sport gekommen ist, oder wenn jetzt du zu Sport gekommen wärst heute, dann hätte mich das so getriggert, weil ich dachte, du nimmst mich nicht ernst, du tust meine Zeit nicht wertschätzen und so weiter, oder? Mhm. Und bin mega streng dann auch mit den Leuten um mich herum. Aber ich auch, ich bin immer pünktlich gewesen. Also es ist nicht so, dass ich den Anspruch nicht an mich selber auch gehabt hätte. Und heute, wenn jemand zu spät kommt, denke ich, oh, hoffentlich ist nichts passiert.
Mhm.
Aber diesen Ansatz habe ich früher noch nicht gehabt. Dann habe ich gedacht, ja, also wieso ist die Person zu spät? Also das geht doch nicht, hallo, wo wohnst du? Keine Bananenrepublik, oder?
Mhm. Und Angst hast du gehabt in deinem Leben? Ganz einen Haufen, gell? Nicht gerade wenig.
Ja, ich weiß nicht, von wo die kommen. vielleicht bin ich ein bisschen überbehütet aufgewachsen mit einer wunderbaren Mutter, die noch Krankenschwester war. Also, ich habe nicht zweimal husten müssen und ich habe schon das Zäpfchen gehabt. Ich bin dort einfach sehr behütet aufgewachsen und irgendwo hat sich etwas, habe ich einfach dem Raum gegeben, dass ich, oder keine Ahnung, wie man das formulieren kann. Ich habe wirklich tatsächlich immer Schiss gehabt, ich könnte mich jetzt verkälten beim ersten Regen, oder wenn es mir ein bisschen Hals zieht, dann bin ich nachher sicher gerade heiser am nächsten Tag. Du musst immer aufpassen als Künstler oder als Sänger. Und ich habe einfach tatsächlich gelitten unter gewissen Ängsten, wo ich ehrlich gesagt nicht weiss, von wo das die herkommen.
Also hast du noch ein bisschen mehr Beispiel? Was hat
ja, ich hatte Angst vor Hund. Ich habe wirklich an die Strassenseite gewechselt, wenn ich einen Hund gesehen habe. Weil es hat mich mal einen gebissen, so einen Bauernhofhund. Und vielleicht, weil ich ein emotionaler Typ bin, ist mir das irgendwie gerade mega rein und hat dann eine Angst daraus entwickelt. Mhm. Das könnte noch sein, das ist jetzt, sage ich jetzt einfach aus dem Bauch raus. Mhm. Ich weiß es nicht. Oder Flugangst hatte ich gehabt. Also ich bin wirklich nicht gern geflogen. Ich bin auch nicht gern in die Höhe. Wieso? Ich hab recht müssen in der Sicherheit sein. Dann ist es mir wohl gewesen. Am Boden, wo es warm ist. Mit meinen Freunden, so ein bisschen in meinem trauten Rahmen. Dort habe ich mich wohl gefühlt und sobald ich dann ein bisschen aus dem raus bin, sind die Ängste irgendwie gekommen.
Mhm. Und wie hat sich das denn angefühlt? Also hat dich das beeinträchtigt in deinem Leben?
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so gemerkt, bis meine Frau dann einen Hund hat wollen. Und ich gesagt, wow, sicher nicht, ich habe ja Angst vor Hunden. Oder bis ein Freund von mir dann mal gesagt hat, hey, du wirst ja nicht krank, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Wir sind da zusammen am Joggen. Du bist ja nicht aus Zucker, oder? Also was läuft mit dir? Komm, also entspann dich. Und ich habe wie so nach und nach gemerkt, zwischen 25 und 30, dass die Ängste mich blockieren. Und dass es eben nicht nur eine sind, sondern es sind mehrere. Mhm. Und hat dann aber auch gedacht, ja, ich will frei werden von diesen Ängsten und bin dann die Ängste auch angegangen.
Und eben sehr extrem, gell auch? Also du hast ja dann, zum Beispiel die Flugangst hast du ja extrem wieder überwunden, in dem Sinn, dass du gerade Pilot geworden bist.
Ja, das stimmt. Das ist auch wieder so etwas, wo ich dann voll rein bin und denke, so, jetzt stelle ich mich dieser Angst. Und bin dann tatsächlich Pilot geworden, habe aber für das auch einen höheren Preis gezahlt.
Mm. Also du siehst das heute gar nicht mehr so, gell? Du tust dir da nicht auf die Schulter klopfen, gell?
Nein, ich tue mir da nicht auf die Schulter klopfen, ich werde das auch nicht mehr machen, weil ich bin da bei mir selber sehr über Grenzen. Also ich habe meine Seele völlig vergewaltigt in diesen Flugstunden, vor allem dann in diesen Soloflügen, wo ich wirklich Angst hatte. Also ich habe immer Angst gehabt beim Fliegen, später auch als ich Prüfung hatte. Mhm. Das war einfach nicht mein Metier gewesen. Es ist mir auch immer schlecht geworden und so weiter. Also, und auch meine Familie hat in dem einen hohen Preis gezahlt. Also wir haben ja viel Geld investiert, viel Zeit investiert und man hätte ja das auch anders investieren können. Mhm. Nur, dass ich jetzt die Angst überwunden habe und Pilot geworden bin. Also,
ja, recht egoistisch eigentlich, gell?
Ja, man hätte das auch anders angehen können. Ja. Aber ich habe es wie in dem Moment, in dieser Lebensphase, so extrem unterwegs, gar nicht anders gewusst, wie jetzt das konfrontieren. Mhm. Das ist so ein bisschen wie meine, alles oder nichts.
Ja, genau.
Das ist so ein bisschen meine Mentalität gewesen und das hat schon einen hohen Preis.
Mhm. Und eben das alles oder nichts ist recht lang, recht gut gelaufen und dann ist plötzlich so nicht mehr alles aufgegangen in deinem Leben. So ein bisschen der Zerbruch, der gekommen ist, wo du wie an eine Wand gefahren bist, immer wieder. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in das rein?
Ja, ich hatte eigentlich etwa drei Zerbrüche in meinem Leben. Der erste Zerbruch war als Teenager, wo ich auf so einer Gospel-News-Tournee war. Ich habe einen Chor und dort aber nicht mitmachen konnte, weil ich die ganze Zeit krank war. Dort bin ich das erste Mal so ein bisschen an einen Kapitulationsmoment gekommen. Und in dem Innen habe ich aber auch wirklich Gott erlebt und habe mich dann später taufen lassen. Der zweite Moment war effektiv dort, wo ich so völlig in der Blüte war und in dieser Kirche die ganze Musikarbeit aufbauen konnte und dann das abgeben habe. Ich habe das gar nicht groß hinterfragt, sondern ich habe das einfach gemacht, bin dann aber in eine extreme Identitätskrise reingekommen, weil ich muss dir vorstellen, wenn du 14 Jahre lang jeden Sonntag mehrmals auf der Bühne stehst und mal solltest du das nicht mehr machen, das hat mir effektiv den Boden unter den Füßen weggezogen und ich habe dann gedacht, ja, es wird nie mehr etwas geben, was ich so leidenschaftlich kann machen als Beruf wie das. Mhm. Und das hat mich in eine grosse Identitätskrise hineingeworfen, hineingebracht. Genau. Wo ich aber auch dann in dem hinein, wo dann alles zur Ruhe gekommen ist und ich dann irgendwie, auch Ja gesagt habe zu dem Zerbruch, auch dort habe ich dann wieder Gott erlebt. Mhm. Ganz stark. Mhm. Und bin dann auch aus dem wieder rausgekommen.
Ja.
Bin in der Kirche geblieben, habe dann neue Aufgaben gefunden. Respektive auch übernommen. Und bin dann aber recht stark ein kleines Leistungsdenken reingekommen, weil ich mir ja müssen beweisen, dass ich nicht nur ein Musiker bin, sondern auch sonst, kann Verantwortung übernehmen und so ein Mann sein für meine Familie sorgen, und habe dann einfach viel Verantwortung übernommen, wo ich dann schlussendlich in einer Rolle gewesen bin, die gar nicht mehr so zu mir gepasst hat, zu meinem Design.
Mhm. Also ähnlich wieder wie bei der Bank, oder eigentlich?
Ja, also das habe ich jetzt noch nie gemacht, die Verbindung. Aber vielleicht. Es ist dort mehr so gewesen, dass ich gemerkt habe, oder dass ich irgendwie in Positionen reingekommen bin, wo für mich nicht gepasst haben.
Mhm.
Wo ich aber haben wollte, weil ich liebe ja Kirche und ich habe die Position, die ich dort in der Kirche auch von ganzem Herzen gemacht, mit gutem Wissen und Gewissen, vordergründig für mich. Aber dass ich eigentlich besser zwei Schritte zurückgehe, wieder ein bisschen langsamer mache und etwas mache, was besser zu meiner Persönlichkeit passt.
Also du bist dort irgendwie der Administrationschef, irgendwie, was bist du denn gewesen?
Personalleiter, okay. Und im Leitungsteam, ja. Und okay. Einfach so wirklich, ja. 30 Angestellte geleitet.
Mhm.
Und einfach auch sonst viel Verantwortung getragen, grosse Budgets und so weiter. Mit mir, wo mit Zahlen nicht anfangen kann. Mhm. Also ja.
Mhm.
Einfach, es hat nicht zu mir gepasst und dort bin ich dann recht gegen die Wand gelaufen. Weil ich wie gemerkt habe, ich brauche einen Befreiungsschlag. Ich muss wirklich ausbrechen aus dem raus.
Also ist das doch ein bisschen Burnout gewesen? Oder was ist das hier? Oder eher eine Midlife-Krise? Oder wie würdest du ihm sagen? Einfach
ja, ich
Sinnkrise fast.
Weißt, der Punkt war, ich habe dann wie gemerkt, ich muss mich aus diesen Positionen befreien, die mich eigentlich verdrücken.
Mhm.
Wo ich eigentlich nicht tragen kann. Und nachher habe ich dann in einer Location von dieser grossen Kirche eine kleine Location übernommen, wo man eigentlich wieder aufbauen musste. Und dort habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr mag. Dass ich keine Kraft habe. Wenn ich mit den Leuten geredet habe, hat es mir getrümmelt. Ich habe immer Kopfweh gehabt. Und dann hat mir eigentlich dann der Arzt gesagt, du hast ein Burnout. Und das hat mit zu tun, das Burnout, das hat mit den letzten 2-3 Jahren zu tun, wo ich wirklich nicht mehr in meinem Design gelaufen bin. Dort bin ich einfach auch wieder über Grenzen von mir, von meiner Persönlichkeit.
Was heisst denn das, ein Burnout? Weißt du, du hast gesagt, es war der Träumling, also das heisst, der Körper hat ja auch irgendwie gesponnen, oder? Wie fühlt sich das an? So?
Das fühlt sich nicht gut an. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten von Burnout-Symptomen.
Mhm.
Es gibt ja Leute, die so lange über ihre Grenzen gehen, dass sie ihnen einfach den Computer abstellt und sie können gar nichts mehr machen.
Ja.
Und ich glaube, meine Sensibilität ist dort ein Schutz gewesen von mir. Ich habe einfach gemerkt, oh, jetzt ist nicht mehr gut. Ich habe so die trümmeligen Symptome, das Kopfweh, so ein Druck im Kopf. Ich bin eigentlich nicht mehr gesprächsfähig. Ich brauche mega viel Ruhe. Es wird mir schnell zu laut. Ich verträge den Lärm nicht mehr. Mhm. Das sind so die Symptome, die ich hatte.
Mhm.
Das ist sehr unangenehm. Und du merkst einfach, es limitiert dich in dem, wie du vorher gemacht hast. Ich bin von 120% leistungsfähig irgendwie noch auf 40%, 50% Leistungsfähigkeit runtergesackt. Mhm. Und mehr konnte ich einfach nicht können machen.
Krass. Was macht das mit einem, wenn man vorher immer so können liefern konnte?
Ja, das war eine schlimme Zeit gewesen. Also es war für mich schlimm gewesen, weil ich ja in dem Moment wollte, die Kirche wieder aufbauen, wo ich die Aufgabe bekommen habe. Ich war auch froh gewesen für das. Aber ich musste dann meinen Leuten sagen, hey, ich bin in einem Zerbruch, ich spüre es körperlich, ich kann nur so und so viel geben und mehr habe ich nicht. Und das ist schon einschneidend, vor allem auch, weil ich will ja stark sein, oder? Oh, ich will Zeug erreichen, ich will erfolgreich sein, ich will für meine Frau ein Mann sein, wo sie mega cool findet und attraktiv findet, ein Reisser. Du hast am Anfang gesagt, ein Machertyp. Mhm. Ich will ein Machertyp sein oder hat das wollen sein. Und das ist dann schon heftig, wenn du merkst, du bist nur noch halbe Portion vom Output.
Mhm. Mhm. Und die Ehe ist auch nicht gerade so gut gelaufen, gell, denn?
Ja, wir sind dann einfach in so eine Phase gekommen, wo wir wirklich haben müssen gewisse Sachen ändern. Und die Transition-Zeit von der Kirche, wo wir so verwurzelt gewesen sind, in ein kleineres Gefäß, von der gleichen Kirche, aber in ein kleineres Gefäß, das ist nicht einfach gewesen. Mhm. Auch für die Ehe nicht, weil meine Frau hat es ganz anders gesehen. Für sie hat es gestimmt, für unsere Kinder ist es lässig gewesen. Und jetzt wollte ich mal hier eine kleine Kirche bauen, was natürlich ganz sich anders anfühlt, oder? Mhm. Und von Grund eigentlich, und nicht ganz von Grund, das kann man nicht sagen, überhaupt nicht. Aber etwas nochmal neu aufbauen, das ist natürlich ganz anders, als wenn du auf einem Kreuzfahrtschiff darfst mitmachen und hilfst, das grosse Schiff zu steuern. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir da auf einem 3-Master-Segelboot, wo sich wirklich anders anfühlt.
Aber du hast wie gemerkt, das ist es für dich, gell? Das ist dann so wie die Antwort gewesen nachher.
Ja, jetzt sicher mal für die Zeit, um wieder in mein Design zu kommen. Mhm. Es geht, glaube ich, mehr um das. Ich muss etwas Neues machen, dass ich wieder zu mir finde. Und weil ich ja Kirche liebe nach wie vor und immer geliebt habe, ist jetzt für mich dürfen im gleichen Kirchenverbund sein, näher auch bei der Kirche, wo ich vorher war, eine Location, als Location-Pastor, das hier zu leiten. Gleich noch mit meinen Freunden unterwegs sein, aber gleich ein anderes Gefäß dürfen zu gestalten, auch wieder dürfen Musik machen, jetzt dürfen anfangen predigen und so weiter, kreativ sein, aber von der Dimensionen ganz anders. Mm. Mhm. Oder vorher sind es Tausende von Leuten gewesen und jetzt sind es 100 Leute. Mm. Das ist natürlich ganz anders. Mhm.
Aber weißt du, wenn wir jetzt auf die Zeit schauen, von dem Zerbruch, das ist ja gleich nicht einfach. Es klingt jetzt so, als wäre es gar nicht so lang gewesen, aber das war ja recht eine üble Zeit gewesen. So habe ich jetzt das ein bisschen rausgespürt gehabt. Oder ist es eine kurze Zeit gewesen?
Das war etwa eine Zeit gewesen, insgesamt von einem Jahr.
Ja.
Und ein halbes Jahr, was wirklich sehr existenziell geworden ist, wo wir eigentlich auch in der Ehe nicht mehr gewusst haben, gehen wir den gleichen Weg. Hm. Und das ist schon wirklich heftig. Also wenn du zusammen unterwegs bist, du hast eine Familie, du liebst einander und nachher trifft einer von den Ehepartner gewisse Entscheidungen und der andere muss irgendwie mitmachen und sich arrangieren, oder? Mhm. Das ist wirklich sehr heftig gewesen und hat uns unter Druck gebracht als Ehepaar. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn wir nicht Hilfe gehabt hätten, also wir haben sehr viel Hilfe in Anspruch genommen, einzeln auch.
Also Coaching-mässig.
Coaching, ja. Seelsorge, persönlich, jede persönlich, meine Frau, die Lea, für das bin ich ihr mega dankbar. Ich auch persönlich, sehr viel investiert, aber dann auch als Ehepaar. Mhm. Wir hätten es nicht geschafft. Weil du bist erstaunlich zumal auf ganz anderen Planeten. Mhm. Und das kann auch mega schnell passieren. Also das ist tatsächlich ein bisschen beängstigend. Wie schnell, dass sich das Leben verändern kann, wegen irgendwelchen Komponenten, ist ja noch nicht mal dramatisch. Also es ist niemand gestorben oder nicht ein wahnsinniger Verlust, sondern einfach ein Jobwechsel.
Genau.
in dieser Zeit, um die 45, wo eben Midlife Crisis schon auch noch drin spielt, um das auch noch ansprechen, oder? Wollte ich jetzt so weiter? Was bin ich? Und so weiter. Hinterfragst dich als in dem Alter extrem. Also, wie schnell sich das Leben kann verändern und dann du als Ehepaar, wo du mega musst zusammenspannen, weil du hast da irgendwie etwas aufgebaut, wo muss funktionieren. Mhm. Und wenn die Einheit nicht mehr da ist, dann wird es dann gerade wirklich sehr schnell ziemlich instabil. Und das haben wir erlebt und das ist wirklich heftig gewesen.
Also sagst du bist in so einer grossen Ratlosigkeit drin gewesen, gell?
Das stimmt. Also ich bin bis dahin, das ist für mich jetzt wirklich auch, habe ich noch nie erlebt. Ich habe eigentlich immer Antworten gehabt oder immer mich dann können irgendwie durchmausern oder durchscharmerieren. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Körper nicht mehr funktioniert hat, mit diesen Trümmelgefühlen, meine Ehe wirklich nicht mehr funktioniert hat, weil meine Frau Sachen anders gesehen hat wie ich. Und auch nicht einfach alles so mitgemacht hat, sondern das Zeug hinterfragt hat, meine Entscheidungen. Dort bin ich wirklich ratlos gewesen. Und habe auch eigentlich, muss sagen, in dem Innen wie so einen Zerbruch erlebt. Weil nichts mehr funktioniert. Ich habe es wie nicht mehr in der Hand gehabt. Mhm. Ich habe wirklich nicht gewusst, und was kommt jetzt.
Ja. Mhm. Bist du auch barmherziger geworden in dieser Zeit?
Also jetzt über die ganzen Jahre bin ich viel barmherziger geworden, okay. Weil ich habe viele Fehler gemacht durch die Unbarmherzigkeit. Ich habe durch meine hohen Ansprüche, die ich hatte, an die Menschen und an mich auch, habe ich viele Leute auch verloren. Also ich durfte Menschen zum Glauben führen und gleichzeitig habe ich auch ganz viele Menschen verloren vom Glauben. Weil ich ihnen nicht in Liebe begegnet bin. Du kannst den Leuten schon die Wahrheit um den Grind schlagen. Aber wenn die Liebe fehlt und wenn du nicht barmherzig bist, fehlt die Liebe. Wenn die Liebe fehlt, dann kommt die Wahrheit auch nicht an. Und mit mir ist früher noch, als der Haudegen, ist die Wahrheit höher gewichtet gewesen wie die Liebe. Und es muss in beiden sein. Die Liebe allein langt auch nicht. Weil wenn nur die Liebe tut oft hat Gefahr, weil man will ja niemanden verletzen, dass man die Wahrheit ausklammert. Und darum braucht Liebe und Wahrheit muss immer zusammenkommen. Und wir müssen uns dann immer, je nach Person, mit der wo wir unterwegs sind, auch mit unseren Ehepartnern, wenn wir uns fragen, ja, was braucht es jetzt? Braucht es jetzt ein bisschen mehr Liebe, sprich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um dass die Person kann das annehmen oder mitkommen, den Weg? Oder braucht es jetzt Wahrheit, Klarheit, vielleicht mal eine Ernsthaftigkeit, also wie auch immer denn die Wahrheit kommt.
Aber du hast gesagt, du bist in dieser eine Art Midlife-Crisis gewesen.
Midlife-Crisis.
Und eben in dieser grossen Ratlosigkeit. Und was ich spannend finde, es ist ja mega viel weggebrochen in dieser Zeit, oder? Mega viel Boden, den du nicht mehr gehabt hast, aber der eine Boden, den du sagst, der hat immer verhebt, das war der Jesus gewesen. Also nicht in die Kirche irgendwie, sondern Jesus, das sagst du.
Ja, das sage ich, Jesus Christus, wo mein Fundament ist, seit ich Kind bin. Und auch die Beziehung, die ich aufgebaut habe mit ihm, über die Jahre, Jahrzehnte, dort merke ich, wo alles gewackelig war und instabil war und ich habe nicht mehr gewusst, wie sieht die Zukunft aus, habe ich in Jesus wirklich Sicherheit gefunden. Weil wenn ich die Bibel lese, sagt mir die Bibel, dass ich nicht muss Antworten haben, dass ich mich auch nicht sorgen soll. Das ist jetzt ein bisschen schwierig oft. Aber dass es eine Zukunft gibt, wenn ich an dem Jesus festhalte. Und wieso diese Sicherheit habe ich wie gespürt. Ich hatte dann auch einen Moment gehabt, einen ganz wichtigen Moment für mich, wo ich effektiv kapituliert habe. Ich habe natürlich in dem Zerbruch rein, in der alles, was das mit sich bringt, das würde jetzt total ausufern. Aber in dem Innen habe ich natürlich auch selber, weißt, ganz viel selber wieder versucht zu machen oder zu bewegen oder mir selber Antworten geben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich wirklich gemerkt habe, ich muss einfach loslassen und kapitulieren. Und das ist so ein Moment gewesen, den ich hatte mit meinem Freund in meinem Park, wo mir die Offenbarungsstelle in den Sinn kam, ist Offenbarung 5, wo es heisst, alle eher, alle Ruhm, alle Reichtum. Alles gehört Gott. Und ich merke, dass ich in meinem Leben für mich sehr viel noch beanspruche an Ehre, an Ruhm, an Geld, Reichtum, Wahrheit. Und alles gehört eigentlich Gott. Und das Loslassen von dem, wo ich mir so viel Sicherheit gibt. Existenziell, ich brauche einen sicheren Job, sonst kommt es nicht gut, oder? In dem Moment, wo ich das auch loslassen konnte und sage, okay, ich kapituliere, es gehört alles dir und ich lasse los für mich. Wenn es Krieg ist, dann muss jemand kapitulieren mit der weißen Fahne. Mhm. Und dann gibt es Frieden. Mhm. Und ich habe kapituliert, ich habe die weiße Fahne aufgehebt und gesagt, okay, ich habe Krieg in meinem Leben, irgendwie, es funktioniert nicht. Ich muss kapitulieren, dass der Frieden wieder einkehren kann. Und das habe ich dort gemacht. Und dann, ab dort ist es bergauf gegangen.
Wir haben so eine Rubrik im Vis-à-vis, die heisst «Gott und du». Und das sind drei Fragen, kurz und knackig, die ich gerne Antwort hätte von dir. Die erste Frage wäre, wie erlebst du Gott oder Jesus in deinem Alltag heute?
Ich verbringe einfach viel Zeit mit ihm. Also ich am Morgen, das Erste, was ich mache, nachdem ich meinen Kaffee ausgetrunken habe, gehe ich, hocke ich an und ich lese die Bibel. Ich bin viel in der Bibel, im Wort Gottes, wo mir einfach extrem viel Kraft gibt, Inhalt gibt, Guidelines gibt für den Alltag. Und dann gehe ich viel spazieren und im Spazieren tue ich auch oft das Handy nicht dabei und ich bin dort mit Gott am Reden oder auch nicht, aber ich bin einfach so in seiner Ruhe und in seiner Gegenwart. Das mache ich eigentlich fast täglich.
Was hast du noch für Fragen an Gott?
Also ich habe viele Fragen, ganz viele Fragen, weil ich auch einfach merke, ich habe so vieles noch nicht verstanden. Und wenn ich mit Leuten unterwegs bin und ich habe zum Glück so Menschen, die älter sind wie ich, 30, 40 Jahre älter, die auch noch im Glauben mit Jesus unterwegs sind und die schauen ganz anders aufs Leben und haben ein vieles grösseres Verständnis von der Bibel. Und die können mir Fragen beantworten, die ich heute noch habe. Zum Beispiel, warum passiert so wenig jetzt da in unseren Kirchen, in unserem Umfeld? Ich würde viel mehr sehen. Was ist es denn genau? Genau, aber es
also,
hat viel,
dass sich Menschen verändern oder dass
sich Menschen verändern, dass sie Jesus erleben oder dass Heilige passieren, weil das lesen wir in der Bibel und ich glaube an das. Ich würde es aber auch sehen in meinem Alltag. Ich erlebe Wunder. Aber ich will viel mehr sehen, viel mehr erleben. Aber ich finde, es hat auch sehr viel mit meinem Verständnis zu tun, wo ich merke, ist auch noch sehr am Anfang. Jetzt nicht eine falsche Bescheidenheit, sondern ich habe wirklich von dem, was in der Bibel rauskommt, habe ich wirklich noch sehr wenig ergriffen. Und das bin ich mir auch bewusst.
Was gibt dir Hoffnung?
Ja, die Hoffnung ist, dass ich hoffentlich noch ein paar Jahre zu leben habe. Und ich will jeden Tag tiefer in das hineingehen. Also ich will jeden Tag das, was wir jetzt gesagt haben, mehr ergreifen. Die Wahrheit mehr ergreifen. Den Gott mehr ergreifen. Weil ich glaube, er meint es gut, er hat einen Plan. Und es gilt, dass wir für uns persönlich den Plan zu ergreifen. Für unsere Nation auch. Und für die Welt den Plan irgendwie können ergreifen.
Aber weißt du, ich finde es so krass, wenn ich dich so höre, jetzt haben wir so zurückgeschaut, das macht dich so aus, den Glauben, oder? An den Jesus. Es gibt eigentlich kaum eine Frage, die du mir beantwortest, wo Jesus keine Rolle spielt. Ich finde das krass, weißt du, wenn du heute denkst, so, es ist ja viel einfach so, der Glaube ist noch ein bisschen etwas, ja, glaubst oder glaubst nicht, oder ja. Machst noch ein bisschen das. Aber das ist so in dir, das bist ja. Du, weißt du? Das finde ich so krass.
Ja, das ist eben so, dass man den Glauben nicht kann zum Leben dazu addieren.
Kein Hobby.
Es ist nicht ein Hobby. Es ist nicht etwas, wo du, okay, gut, ich erkenne jetzt die Wahrheit, ich nehme das an als Geschenk und dann ist es noch ein dazu. So funktioniert der Glaube nicht. Der Glaube an Jesus Christus ist all-consuming. Es nimmt dich entweder, du lehnst dich voll rein und du erlebst auch den, also den hebst auch an, erlebst auch, dass nach einem dort, wo schmerzhaft ist, dort musst du halt dann in das rein. Also dann geht's ja darum, dass Gott uns in die Freiheit reinführen will. Und Und wenn wir das dann aber machen, dann erleben wir auch die Fülle von dem, was er verspricht. Wenn er sagt, ich will euch Freude geben. Freude, die vollkommen ist. Und wenn man, und das erlebst nur, wenn du ganz mit Jesus unterwegs bist, wenn du das wirklich umarmst, nicht nur eben addierst zum Leben, sondern wenn du voll eintauchst in das Innen. Und die Ansätze von dem darf ich erleben in meinem Leben. Also ich erlebe wirklich eben, dass Jesus in seiner ganzen Kraft totale Veränderungspower hat. Für mich persönlich, das ist gewaltig, aber auch für viele in meinem Umfeld. Darum, ich will das einfach voll und ganz umarmen. Ich will das voll leben. Das ist für mich wirklich absolut der Mittelpunkt und das Existenziellste, wo ich darauf bauen
will. Hey, danke vielmals, Simon, für deine Ehrlichkeit. So spannend gewesen und alles Gute dir und deiner Familie. Danke vielmals, hast du dir die Zeit genommen und haben wir da in diesem mega schönen Raum dürfen sein bei dir zu Winterthur.
Danke.
Ich staune immer wieder, wie offen die Gäste vis-à-vis aus ihrem Leben erzählen. Auch über schwierige Stunden im Leben, wie hier beim Simon Lemble. Wir haben einen Haufen mehr vis-à-vis, wo ihr gerne könnt nachhören. Und eine ganz frische Folge gibt es wieder in einer Woche mit Sarah Maria Graber. Macht's gut, mein Name ist Ruth Stutz.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.